Ja, dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil unserer Podcast-Folge. Schießt mal los, was habt ihr denn für Fragen für mich mitgebracht?
Ja, also vorab einmal, wir teilen ja einen gewissen Fakt. Und zwar, Sie haben ja auch am Albert-Einstein-Gymnasium Ihr Abitur gemacht.
Genau.
Und mich würde da interessieren, was hat Sie damals da so am meisten geprägt und was nehmen Sie so aus der Schulzeit mit?
Da gibt es sicher viel zu erzählen von, ne, den Schülerinnen und Schülern aus der eigenen Jahrgangsstufe, von den Lehrkräften. Aber wahrscheinlich hat mich am meisten geprägt das Jahr, wo ich nicht am Albert-Einstein-Gymnasium war. Ich hatte das Glück, in der 11. Klasse ein Jahr in den USA zu verbringen. Und so ein Auslandsaufenthalt, da nimmt man viel mehr mit als nur die Sprache, sondern da nimmt man auch eine Selbstständigkeit mit. Da lernt man sich durchzubeißen, mit verschiedenen schwierigen Situationen zurechtzukommen. Das ist wahrscheinlich das Jahr, was mich am meisten in der Schulzeit geprägt hat.
Also wenn Sie schon erzählen, dass Sie interessante Erfahrungen im Ausland gemacht haben, würden wir direkt auch fragen, Sie waren auch Teil von der Boston Consulting Group und waren auch in Unihörsälen aktiv als Professor hier in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Haben Sie diese Erfahrungen im Ausland gemacht damals und haben sich gedacht, das will ich für meine Zukunft auch machen, oder wie hat sich das bei Ihnen entwickelt?
Also nach dem Abitur habe ich BWL studiert und dann ganz richtig, dann war ich in der freien Wirtschaft aktiv. Bin dann zurück an die Hochschule, war erst Juniorprofessor und bin dann verbeamtet worden hier auf Lebenszeit an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, die eigene Professur dann damals. Ja, mit der Kommunalpolitik, also ich hatte schon immer, auch über die Familie, natürlich einen gewissen Bezug zur Kommunalpolitik. Das heißt, ich war damals schon auf dem Weg, für den Stadtrat zu kandidieren. Und eines Tages, ich war, wie gesagt, gerade frisch verbeamtet, habe ich dann den Anruf bekommen, aus meiner Partei natürlich: Ja, Max, wir haben keinen Bürgermeisterkandidaten, wir haben uns überlegt, du machst das, wärst du einverstanden? So, und habe ich natürlich mit meiner Frau dann erstmal drüber gesprochen, ist ja klar, aber dann war für mich relativ schnell klar, ja, das ist etwas, was ich mir vorstellen könnte, da hätte ich Spaß dran, das traue ich mir zu. Und dann ist eins zum anderen gekommen, dann gab es natürlich erst parteiintern natürlich ein Auswahlverfahren und schlussendlich dann die Wahl 2020, letztes Jahr dann die Wiederwahl. Und natürlich, ich liebe auch meine Tätigkeit als Professor. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, irgendwann wieder zu unterrichten im Hörsaal. Das mache ich schon sehr, sehr gerne. Aber derzeit bin ich hier auch sehr gerne Bürgermeister. Solange ich hier einiges für die Stadt positiv bewegen kann, mache ich das auch sehr gerne.
Ich habe gerade eben die Politikverdrossenheit erwähnt. Würden Sie jungen Leuten empfehlen, in die Politik zu gehen?
Ja, unbedingt. Engagiert euch, bringt euch ein, sorgt dafür, dass eure Stimme gehört wird. Also gerade wenn man Politik verdrossen ist, ne, überlegt euch, wo ihr euch am ehesten einbringen könnt. Also häufig sagt man dann ja so, ja, nee, die Parteien, da fühle ich mich vielleicht in keiner so perfekt aufgehoben. Ja, nicht notwendigerweise perfekt aufgehoben, aber überlegt euch, welche Partei könnte am ehesten zu euch passen und überlegt euch, wie könnt ihr über diese Partei, innerhalb dieser Partei einen Unterschied machen. Natürlich gibt es auch außerhalb von Parteien die Möglichkeit, sich einzubringen. Ne? Ihr macht es ja selber jetzt, ja, oder sei es auch im Kinder- und Jugendparlament, oder es gibt viele unterschiedliche Wege, über Bürgerinitiativen und dergleichen sich einzubringen. Der häufigste Weg allerdings, um dann irgendwann Entscheidungsträgerin oder Entscheidungsträger zu sein, ist natürlich, ne, der Weg über eine Partei, vielleicht für den Stadtrat zu kandidieren, später dann für andere Ämter und Mandate zu kandidieren. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn da viel mehr junge Leute mit reinkommen würden. Ich beobachte das sehr häufig, wenn wir in Gremien der Stadt diskutieren. Ich habe selber drei jüngere Kinder im Kita, im Grundschulalter und ein Kind schon an der weiterführenden Schule. Das heißt, ich bin halt selber nah dran an ganz vielen Themen. Und leider sind eben viele, die politisch aktiv sind, eben nicht mehr nah dran an diesen Themen, rein altersbedingt. Und umso wichtiger ist es eben, dass junge Menschen sich mehr für Politik interessieren und sich da auch selber einbringen.
Ja, Sie haben Ihre Kinder erwähnt und auch, dass Sie was verändern wollen. Zum Amtsantritt in 2020 hatten Sie vor, klare Prioritäten zu setzen. Und darunter fielen beispielsweise Kita-Plätze, Digitalisierung und bezahlbares Wohnen. Was davon haben Sie denn tatsächlich jetzt umgesetzt und was wird jetzt umgesetzt und was ist leider auf der Strecke geblieben?
Also ich habe tatsächlich an den Zielen, die ich damals im Wahlkampf 2020 benannt habe, an denen habe ich auch sehr konsequent gearbeitet. Und das ist ja auch über die letzten Jahre dann wirklich alles auch dokumentiert worden. Natürlich, manche Ziele, die hat man vollständig erreicht. Ich habe damals versprochen, an 300 Kita-Plätzen zu arbeiten. Wir haben deutlich über 300 Kita-Plätze von 2020 bis 2025 geschaffen und können tatsächlich im Moment sagen, wir haben sogar ein paar Kita-Plätze zu viel. Das heißt, jedes Kind, wo die Eltern sagen, ich suche einen Kita-Platz, da stellen wir auch sicher, dass ein Kita-Platz zur Verfügung steht. Ganz klar, also da wirklich das Ziel sogar übererfüllt. Bei anderen Themen, wir haben massiv in Schulen investiert, wir haben massiv auch in digitale Endgeräte zum Beispiel an den Schulen investiert, aber da kommen wir sicher gleich noch darauf, da sind wir natürlich noch bei weitem nicht am Ziel, da ist noch ganz viel mehr zu investieren und das natürlich angesichts knapper Kassen. Das heißt, man sieht schon, ich habe klar an den Zielen gearbeitet, manches haben wir wirklich erfüllt, anderes, aber ich habe ja noch 5 Jahre mindestens im Amt, an anderen Themen, da muss man einfach dranbleiben.
Also man kann ja bei Ihren Prioritäten ganz klar erkennen, dass Ihnen vor allem die jüngere Generation sehr wichtig ist. Sie haben schon angesprochen, Kita-Plätze, Digitalisierung oder auch das Schulleben optimieren. Da wäre jetzt noch die Frage von unserer Seite aus. Die Stadtschulden sollen laut Haushaltsplan um rund 150 Millionen Euro auf fast 280 Millionen Euro steigen, wenn Sie so viel Wert auf die jüngere Generation legen. Wie soll sich das auf uns auswirken?
Ja, sehr gut, dass ihr dieses Thema anspricht, dass ihr euch damit beschäftigt habt. In der Tat, den städtischen Finanzen, um die ist es nicht gut bestellt. Ich sage immer wieder, wir sind im Mittelfeld der Städte und Gemeinden, was die Haushaltslage angeht. Und das bedeutet, dass es uns nicht gut geht. Denn das ist leider allgemein der Trend. Dadurch, dass den Kommunen, also den Städten und Gemeinden, immer mehr Aufgaben vom Land und vom Bund aufgetragen werden, ohne dass wir dafür die notwendigen finanziellen Mittel bekommen. Dadurch sind wir wirklich in strukturellen Haushaltsdefiziten. Das geht in allermeisten Städten so, da gibt es nur ganz wenige Städte, die da positiv hervorstechen. Tatsächlich gibt es auch jede Menge Städte, denen es deutlich schlechter geht, die im sogenannten Haushaltssicherungskonzept oder Nothaushalten sind. Das sind wir als Stadt St. Augustin zum Glück nicht. Jetzt habt ihr die steigenden Schulden angesprochen. Da muss ich sagen, da stehen wir, wenn man sich zum Beispiel Pro-Kopf-Verschuldung anschaut, da stehen wir deutlich besser da als viele Nachbarstädte, wie zum Beispiel Siegburg, was eine um Vielfaches höhere Pro-Kopf-Verschuldung hat als St. Augustin. Das heißt, das ist noch nicht mal, das ist natürlich ein Problem, aber das ist noch nicht mal unser größtes Problem. Denn eine Stadt, die ist am Ende des Tages, was ihre Rechenwerke angeht, also was die Bilanz angeht zum Beispiel, ist die ganz ähnlich aufgestellt wie ein kleineres mittelständisches Unternehmen. So müsst ihr euch das vorstellen. Und wir haben auf der einen Seite der Bilanz haben wir die Schulden und auf der anderen Seite der Bilanz haben wir die Vermögensgegenstände. Also wenn ich ein Schulgebäude habe, dann hat das ja einen gewissen Wert. Wenn ich eine Straße habe, dann hat das einen gewissen Wert. Und die Frage ist immer, sind meine Vermögensgegenstände, sind die noch werthaltiger als das, was ich an Schulden habe? Weil Vermögensgegenstände abzüglich Schulden, das die Differenz daraus, das ist das sogenannte Eigenkapital. Und das ist genau wie bei einer GmbH, bei einem mittelständischen oder auch größeren Unternehmen. Wenn das Eigenkapital irgendwann null oder negativ ist, dann ist salopp gesprochen eine Stadt bankrott. Dann bin ich in einer Haushaltssituation, die ich so schnell nicht wieder in ruhiges Fahrwasser bekommen werde. Und das gilt es tatsächlich zu vermeiden. Die steigenden Schulden, die sind, wie gesagt, ein Problem, aber nicht unser Hauptproblem, denn wir bekommen ja etwas dafür. Wodurch steigen die Schulden so stark? Weil wir so viel investieren wie noch nie. In Schulgebäude, in Straßen, in Kanäle, in Kitas, vor allem das in den letzten Jahren natürlich. Das Thema haben wir ja weitestgehend abgeschlossen, bis auf ein Thema. Wir investieren massiv Millionenbeträge in unsere Freiwillige Feuerwehr. Alles Themen, die ja wichtig sind für die Zukunft. Das heißt, ja, wir hinterlassen mehr Schulden, aber wir hinterlassen auch deutlich mehr Vermögensgegenstände. Und wichtig ist eben, dass wir als Stadt unser sogenanntes Eigenkapital nicht aufzehren, dass wir also immer im Blick behalten, dass unsere Vermögensgegenstände wie Schulgebäude und Straßen, dass die mehr wert sind, als was wir an Schulden anhäufen.
Ja, mich persönlich würde da dann in Bezug auch darauf natürlich interessieren, welche oder gibt es eine konkrete Entscheidung aus Ihrer bisherigen Amtszeit, die Sie heute anders treffen würden und oder beziehungsweise was Sie daraus gelernt haben?
Da muss ich ein Stück weit drüber nachdenken. Also wichtig ist bei allen Themen die Kommunikation. Und in den letzten Jahren habe ich das noch stärker ausgebaut, noch stärker über Social Media und dergleichen Kanäle zu kommunizieren. Das hätte ich möglicherweise in den ersten 1-2 Jahren bereits noch schneller anfangen sollen. Weil bei vielen Entscheidungen, wo junge Menschen, ältere Menschen, wer auch immer, das Ergebnis mitbekommt und dann erstmal den Kopf schüttelt, wenn man dann aber die Hintergründe kennt, wenn man darüber noch stärker kommuniziert. Je mehr ich kommuniziere, desto besser kann ich Menschen mitnehmen. Und das habe ich in den letzten Jahren deutlich gesteigert. In den ersten ein, zwei Jahren rückblickend, also 2020, 2021, hätte man da möglicherweise direkt stärker loslegen sollen. Ihr müsst wissen, als ich angefangen habe hier als Bürgermeister, da hatten wir keinerlei nennenswerte Social-Media-Auftritte. Kein Facebook, kein Instagram, kein TikTok. Heutzutage undenkbar. Das musste halt alles über die Zeit auch erstmal aufgebaut werden.
Ja, interessant.
Ja, also wenn wir schon über die ganze Thematik von Investitionen sprechen, kann man ja auch sagen, wie Sie vorhin angesprochen haben, dass Digitalisierung auch ganz wichtig für Sie ist. Wir als Schüler erleben das konkret an den iPads, die auch über das WLAN funktionieren. Und tatsächlich muss ich aus meiner eigenen Schulerfahrung sagen, dass dienstags immer ganz problematisch ist, weil wenn ich in den Unterricht gehe, dann funktioniert mein iPad in erster Linie nicht, da ich kein Internet habe. Also wir haben tatsächlich nachlassende Geräteleistungen präsent und da wäre halt unsere Frage, inwiefern damit umgegangen wird.
Ja, also vielen Dank auch für die Frage. Erstmal ist ja ganz wichtig, wir haben in den letzten Jahren massiv in den Bereich investiert. Auch da gilt, 2020 gab es keine nennenswerte Schul-IT. Was wir bis 2020 hatten, das waren Situationen, da gab es in den weiterführenden Schulen im Zweifel einen IT-Raum, wo man den Informatikunterricht hatte. Ja, und zum Teil hat man auch die Overhead-Projektoren oder vergleichbare Technik, um in den Klassenräumen etwas projizieren zu können oder dergleichen. Den einen oder anderen Beamer gab es, aber selbst das noch nicht mal flächendeckend. Das heißt, da mussten wir unbedingt loslegen. Ja, wenn wir uns mal zurückerinnern, als wir während der Corona-Zeit den Unterricht zum Teil auf Distanz hatten und die Systeme das damals einfach überhaupt nicht hergegeben haben, da wären wir heutzutage deutlich besser aufgestellt als damals. Also das ein oder andere Problem, was du ja zu Recht beschreibst, was existiert, na, das relativiert sich natürlich ein Stück weit in der Rückschau, wenn du überlegst, wo kommen wir eigentlich her, was die Schul-IT angeht. Richtig ist, dass wir natürlich, was WLAN-Geschwindigkeiten oder dergleichen angeht, je mehr da genutzt wird, ne, also ich sage mal, wenn auf mehreren hundert Geräten gleichzeitig ein YouTube-Video gestreamt wird, klar, dass dann natürlich irgendwann die Internetverbindung dann nicht mehr stabil ist. Das alle kennen wir auch zu Hause aus dem privaten Kontext. Da sozusagen gibt es keine perfekte Lösung, da muss man aber dranbleiben. Ne? Ihr wisst, da wird auch überlegt, ob man gewisse Videonutzungen und dergleichen einschränkt. Wenn es Orte gibt auf den jeweiligen Schulgeländen, wo ihr sagt, da ist die WLAN-Ausleuchtung nicht gut, aber 50 Meter weiter ist die Ausleuchtung gut, ne? Dann meldet uns das, greifen wir sehr gerne auf und versuchen da technisch natürlich gegen zu steuern. So was die Geräte angeht, klar, also wenn die irgendwann nicht mehr genug Speicher haben oder wenn irgendwann die Akkuleistung nachgibt, schaut, ob das wirklich Defekte sind, ob die nicht mehr für euch verwendbar sind, dann müssen die zur Reparatur, müssen im Zweifel zurückgegeben werden und ausgetauscht werden. Ich kann da immer nur wieder appellieren, so teuer wie die Geräte sind, ne, geht sorgsam damit um. Ja, leider haben wir all das auch schon erlebt. Also wir haben auch schon iPads eingeliefert bekommen, mit denen offensichtlich Fußball gespielt wurde und dergleichen, die verbogen waren, wie sie nicht verbogen gehören. Das ist dann natürlich immer recht traurig für die Leute, die im Support arbeiten und dann diese Geräte dann zugeschickt bekommen und zum Teil auch dieselben Schülerinnen und Schülern dann in Regelmäßigkeit mit ihren beschädigten iPads dann bei uns stehen. Also das ist immer die andere Seite der Medaille. Aber ihr habt recht, da ist noch nicht alles perfekt. Da müssen wir in jedem Fall dranbleiben.
Tatsächlich muss man aber auch sagen, dass die Einschränkungen ja auch in Form von Webseiten passieren. Mhm. Viele Schüler und Schülerinnen beschweren sich darüber, dass zum Beispiel Finanzen von ihnen nicht eingesehen werden können und sonstige wichtige Inhalte auch nicht, sag ich mal, auf die zugegriffen werden können. Wieso ist das so?
Super Hinweis, danke dafür. Dass Inhalte gesperrt werden, ihr könnt es euch denken, hängt mit dem Jugendschutz zusammen und damit, dass da Schülerinnen und Schüler Seiten zugegriffen haben, wo wir uns, wenn ich Beispiele nennen würde, ganz schnell einig wären, dass darauf kein Zugriff über städtische bzw. schulische Geräte erfolgen soll. Das heißt, es müssen definitiv Inhalte gesperrt werden. Allein auch auf gesetzlicher Grundlage müssen wir das auch tun, da müssen wir handeln. Gleichzeitig, wenn du natürlich sagst, da sind jetzt auch Seiten gesperrt worden, die einfach für den Bildungshintergrund im Bereich Finanzen oder dergleichen relevant sind, nennt uns die konkreten Websites. Ich lasse das dann im Schulamt direkt prüfen, dass wir dann entsprechende Websites auch wieder freigeben können.
Okay, wenn wir uns ein bisschen die Bausituation selber angucken, mhm. Sie haben von immensen Investitionen in die Schulen ja. gesprochen und Beispiel wäre ja da zu nennen das RSG mit einem Erweiterungsneubau für 25 Millionen Euro, aber auch Ihre ehemalige Schule, dem Albert-Einstein-Gymnasium in Niederpleis. Dort wurde uns allerdings jetzt zuletzt der letzte Bauabschnitt gekürzt. Außerdem ist die Gebäudesituation, ich würde es schwierig ausdrücken, seien es desolate Toiletten oder eine wirklich schwierige Situation im Sommer, was Hitze und Luftzirkulation angeht.
Richtig. Also, was die Investitionen angeht, vor meiner Amtszeit waren das in einer Größenordnung von 2, 3, 4 Millionen pro Jahr. Inzwischen sind wir pro Jahr bei zweistelligen Millionenbeträgen, die wir in die Schulen in St. Augustin investieren. Es ist also vervielfacht worden, was wir jährlich in die Schulen investieren. Aber vollkommen zu Recht, es gibt noch jede Menge Investitionen, die anstehen. Das liegt unter anderem daran, dass, das gilt für die Schulen, genauso viel für Straßen wie für Sportanlagen, wie für die Bäder, die wir im Stadtgebiet haben, in St. Augustin, nächstes Jahr feiern wir 50 Jahre Stadtrechte. Vor 50 Jahren wurde massiv in die Infrastruktur in St. Augustin investiert, was all diese Objekte wie Schulen, Straßen und so weiter angeht. Und nach 50 Jahren ist eben vieles in dem Zustand, wie wir es heute vorfinden. Das heißt, wir haben ganz klar die Verantwortung, massive Investitionen zu tätigen. Und das hängt eben damit zusammen, dass historisch gesehen unsere Investitionen damals gebündelt waren und jetzt die notwendigen Reinvestitionen in die Sanierung jetzt eben auch gebündelt vor der Tür stehen.
So, wie setzen Sie denn dort so die Prioritäten? Was wird als erstes angegangen? Weil Sie haben jetzt 50 Jahre Jubiläum angesprochen. Sie gehen oder sind damals auf die gleichen Toiletten gegangen, auf die ich heute auch gehe. Und das ist natürlich sehr einschneidend im Alltag.
Ja, als Stadt müssen wir immer gesetzliche Pflichtaufgaben, die müssen wir immer zuerst erfüllen. Und da muss man zum Beispiel, ihr seid jetzt an weiterführenden Schulen, aber wir haben in den letzten Jahren auch massiv in die Grundschulen und dort vor allem den OGS-Ausbau, den Mensa-Ausbau, die Mensa-Kapazitäten investiert. Das ist natürlich etwas, was ihr an den weiterführenden Schulen nicht seht, aber das ist zum Beispiel eine Pflichtaufgabe. Wir müssen beginnend ab diesem Sommer, beginnend deswegen, weil das gilt jetzt für die Erstklässler, ab nächstem Jahr gilt es dann für die ersten und zweiten Klassen und so weiter, also in 4 Jahren gilt es dann für alle Grundschulen, müssen wir für jedes Kind, wo die Eltern das wollen, einen OGS-Platz mit entsprechender Mensa-Versorgung zur Verfügung stellen. Das heißt, da haben wir massive, pflichtige Investitionen, die wir leisten müssen im Grundschulbereich. Und so leid es mir tut, auch das sieht der Gesetzgeber so vor, gehen solche pflichtigen Aufgaben natürlich immer vor Sanierungsmaßnahmen, gerade wenn sie im Bereich der Verschönerungstätigkeiten sind. Jetzt muss man aber natürlich auch sagen, du hast RSG-Erweiterungsneubau angesprochen, da ist der Hintergrund, dass wir im Schulentwicklungsplan klar gesehen haben, dass wir eine Zügigkeitserweiterung benötigen. Das heißt, wir haben sowohl am RSG die Zügigkeitserweiterung als auch an der Fritz-Bauer Gesamtschule. Und deswegen wurde am RSG der Erweiterungsneubau, der jetzt diesen Sommer fertiggestellt wird, errichtet. Und letztes Jahr haben wir bereits an der Fritz-Bauer Gesamtschule ebenfalls einen Erweiterungsneubau in Betrieb nehmen können, wo dann die 5. Klassen dort auch ebenfalls eingezogen sind. Ja, jetzt bist du natürlich am ARG, wo ich früher auch war. So, und natürlich die Missstände, die du aufgezählt hast, die sind mir bewusst. Ganz wichtig, auch am Campus Niederpleis haben wir massiv investiert. Na, ich könnte jetzt allen voran die große Investition nennen in das Hallenbad Niederpleis. Ja, da haben wir auch in einer Größenordnung von ungefähr 8 Millionen investiert in das Hallenbad Niederpleis. Das war eine große Investition, die wir da gestemmt haben. Das heißt, daran siehst du, ne, oder vor meiner Zeit wurde bereits in die Mensa investiert, die ja auch dort neu gebaut wurde. Ja, wir haben die verschiedenen Außenabschnitte investiert, die hast du auch schon angesprochen. Außenabschnitt 1, 2 und 3 sind erfolgt. Der Außenabschnitt 4 wird dieses Jahr erfolgen. Und jetzt kommen wir zu deinem gerade genannten Punkt, der Außenabschnitt 5. In der Tat, den haben wir aus dem städtischen Haushalt rausgenommen. Da habe ich auch aktiv diese Entscheidung getroffen, weil ich festgestellt habe, dass wir kein anderes passendes Grundstück um den Campus Niederpleis haben, um einen Ersatzneubau zu schaffen. Jetzt können wir fragen, ja, warum brauchen wir einen Ersatzneubau? Wir brauchen doch eine Sanierung. Ja, richtig. Aber wir können nur dann eine Kernsanierung durchführen, wenn wir Teile der Gebäude oder ganze Gebäude auch leerziehen können. Wir brauchen einen Erweiterungsneubau auf dem Außengelände, also diesem Außenabschnitt Nummer 5 innerhalb der nächsten Jahre, damit wir dort Klassenräume unterbringen können, andere Klassenräume freiziehen können und dann erst eine Kernsanierung am sowohl Realschulgebäude als auch am Hauptgebäude Campus Niederpleis durchführen können. So, jetzt hast du gerade noch, ich glaube, sowohl die Verschattung als auch die Toiletten hast du noch.
Das ist eine vielschichtige Frage.
Ja, genau. So, also die Toiletten, ja, das ist ein ganz heikles Thema. Also ich kenne das ja auch aus meiner eigenen Schulzeit. Jetzt muss man dazu sagen, natürlich fordert ihr zu Recht ein, dass in die Toiletten investiert wird. Vollkommen richtig. Warum wird das vielleicht nicht in dem Umfang getan, wie ihr euch das wünschen würdet? Das ist vielschichtig. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, wir haben gerade am Campus Niederpleis, haben wir leider mit sehr, sehr hohen Zahlen von Vandalismus zu kämpfen. Und die große Sorge ist, wenn wir da große Investitionen in die Toiletten tätigen, was wir im Moment sehen, ich habe da Bilder gesehen, das ist wirklich erschreckend. Man hat das Gefühl, da wird mit schweren Gegenständen hämmern oder dergleichen, wird auf Porzellanwaschbecken eingeschlagen. Man hat nicht nur das Gefühl, sondern man sieht es, dass Fäkalien an die Wände geschmiert werden. Das sind schon sehr, sehr erschreckende Bilder. Und wenn wir jetzt da größere Summen Geld in die Hand nehmen, um da zu sanieren und 2 Wochen später wird es wieder zerstört und mit Fäkalien beschmiert, das sind natürlich Situationen, wo es dann sehr schwierig ist, gute Entscheidungen zu treffen. Bei der Verschattung dagegen, wie ich es letztes Jahr versprochen habe, habe ich sichergestellt, dass 300.000 Euro in den städtischen Haushalt eingestellt werden. Diesen Sommer sollen die Bauarbeiten erfolgen, sodass ihr dann nach den Sommerferien, wenn alles entsprechend im Bauzeitenplan dann auch erfolgt, dass ihr dann hoffentlich nach den Sommerferien die Verschattung dann mit neuen Jalousien dann auch haben werdet.
Wenn Sie erwähnen, dass dort eine Kernsanierung stattfindet, in welchem Zeitraum sprechen wir da ungefähr?
Ich habe gesagt, das muss das Ziel sein. Und so ein Zeitrahmen, Details kann ich euch jetzt wirklich an der Stelle noch nicht nennen, so ein Zeitrahmen, der wird nicht Jahre, der wird möglicherweise 1-2 Jahrzehnte auch umfassen. So eine Kernsanierung an so einem massiven Gebäudekörper, also das ist der größte zusammenhängende Gebäudekörper, den wir als städtische Liegenschaft haben, das ist wirklich eine Mammutinvestition. Das wird sich über Jahre und wie gesagt bis zu auch möglicherweise 2 Jahrzehnte ziehen, bis wir da Schritt für Schritt den Campus Niederpleis kernsaniert haben. Aber wichtig ist eben, dass wir jetzt keine Entscheidung treffen, die das verhindert. Wenn wir den Außenabschnitt Nummer 5 jetzt nächstes Jahr mit vielen Bäumen und möglicherweise grünes Klassenzimmer oder dergleichen Elementen dort gestalten lassen würden, dann würden wir das letzte passende Grundstück verbauen, was wir benötigen für einen Ersatzneubau, der dann wiederum durch Umzüge ermöglicht, dass wir an die Sanierung rangehen.
Also man hat ganz schön stark gesehen, wie viele Forderungen auch die Schüler oder Schülerinnen von St. Augustin von Ihnen erwarten oder sich wünschen. Da kann man sich auch mal die Frage stellen, was erwartet eigentlich der Bürgermeister von den Schülern und Schülerinnen?
Also erstmal finde ich das ja total toll, dass ihr eure Forderungen artikuliert, dass ihr euch einbringt. Und genau das ist auch mein Wunsch, ja, und mein Wunsch an möglichst viele junge Menschen. Bringt euch ein, engagiert euch, überlegt euch, wofür habt ihr Herzblut, ja? Und das kann eine Stadt-SV sein, das kann ein Verein sein, das kann die Freiwillige Feuerwehr sein. Bringt euch ein, überlegt euch, wofür habt ihr Herzblut, wo möchtet ihr auch etwas für die Gesellschaft und für andere Menschen tun? Das würde mich wahnsinnig freuen.
Ja, das versuchen wir hier natürlich definitiv. Vielleicht noch etwas Positives zum Abschluss. Wenn Sie in einem Satz erklären müssten, warum junge Menschen optimistisch in die Zukunft schauen können, sei es jetzt auf St. Augustin bezogen, aber auch generell auf Deutschland, was würden Sie denen denn sagen?
Das ist eine sehr gute Frage, denn wir haben ja vorhin schon gehört, es sind ja viele, viele schlechte Nachrichten auch, mit denen man tagtäglich konfrontiert wird. Ja, eine gute Nachricht für euch. Ich sehe das ja hier in der Stadtverwaltung. Wir werden in den nächsten Jahren eine große Welle an Ruheständlern haben, also an Personen, die dann altersbedingt in Rente bzw. in Pension gehen. Wir werden allein deswegen einen riesigen Fachkräftemangel in den nächsten Jahren bekommen. Und der Fachkräftemangel ist gleichzeitig eure Jobchance der Zukunft. Das heißt, ihr seid wirklich eine Generation, wo ich mir hoffe, dass innerhalb der nächsten Jahre die Jugendarbeitslosigkeit zurückgehen sollte und ihr auch noch bessere Jobchancen dann haben solltet. Hängt natürlich dann alles von Ausbildung oder Studium vom Werdegang ab, aber grundsätzlich werden die vielen Eintritte in den Ruhestand für euch viele Chancen auf dem Jobmarkt bringen.
Sehr schön, dann bedanken wir uns von unserer Seite sehr für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Alles Gute euch.
Ciao. Danke.